Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PureTax. Mein Name ist Benjamin Rothmund und ich bin heute mit meinem Kollegen Hendrik Rosse im Studio. Grüß dich, Hendrik.
Hallo, Benjamin.
Wir besprechen heute wieder einen spannenden Fall aus unserer täglichen Beratungspraxis. Heute soll es um das Wohnungsunternehmen gehen. Wir hatten einen Mandanten, der zu uns kam wegen Nachfolgeplanung. Er hat ein umfangreiches Immobilienportfolio, ungefähr 150 Wohnungen, hat er sich über lange Zeit aufgebaut, hält diese Immobilien also jetzt auch schon über 10 Jahre privat und er möchte gerne dieses Immobilienportfolio übertragen. Jetzt hat er gehört von einem Freund, es gibt in Deutschland eine Gestaltung, die heißt Wohnungsunternehmen, die einen dazu befähigt, größere Immobilienportfolios schenkungssteuerfrei in die nächste Generation zu übertragen. Und er möchte diese Gestaltung gerne nutzen, um diese Immobilien an seinen Sohn zu schenken. Hendrik, schöner Ausgangsfall, spannendes Thema, großes Portfolio. Was können wir dem Mandanten hier zum Wohnungsunternehmen sagen?
Ja, vielen Dank. Also absolut richtig spannende Gestaltung und absolut richtig auch, dass er damit zu uns gekommen ist. Denn das ist in der Tat was wir relativ oft begleiten und wo wir oft drin tätig sind. Und erstmal, um die Ausgangssituation eben zu beschreiben, ist es halt so, ja, wenn man Wohnungen hat in Deutschland oder man vermietet einfach Immobilien, ist das einfach bei der Erbschaft und Schenkungssteuer erstmal schlechtes Vermögen. Ja, also ob ich ein Aktiendepot habe, ob ich Geld auf dem Konto habe, ob ich eben auch eine Immobilie habe, die ich vermiete, geht der Gesetzgeber eigentlich erstmal davon aus, das ist alles irgendwie Privatvermögen, das ist alles irgendwie Vermögensverwaltung und das ist nichts, was ich eben begünstigen möchte groß. Ja, also eben die große Abgrenzung, die wir machen zum Betriebsvermögen. Habe ich einen operativen Betrieb, bin ich eigentlich gut, ja, aufgestellt, habe gutes Vermögen. Vermietung ist erstmal schlecht. Es gibt eine Mini-Ausnahme, die darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, sind diese 10% Steuerbefreiung, die ich einfach bekomme, wenn ich eben Wohnungen vermiete. Also wichtig, keine Gewerbeobjekte. Wenn ich Mietwohnungen habe, ja, also Wohnungen, die zu Wohnzwecken vermietet werden, kriege ich eben diese 10% Wertabschlag.
Ist nicht nichts, aber klar, das wird ihm natürlich den Mandanten bei einem Immobilienportfolio von 150 Wohnungen nicht retten. Ja, also diese Übertragung wird so schenkungssteuerfrei nicht funktionieren. Aber es ist ja auch so, dass Wohnungen unter bestimmten Voraussetzungen auch als Betriebsvermögen gelten können, richtig?
Genau, das ist richtig. Das ist eben dieses angesprochene Wohnungsunternehmen, was es eben gibt. Ja, da ist es eben so, wenn ich einen Wohnungsbestand habe, den ich im Betriebsvermögen halte und den ich letztendlich vermiete und letztendlich der Hauptzweck dieses Betriebs in der Vermietung von Wohnungen liegt, dann kann ich unter bestimmten Voraussetzungen eben sagen, hey, lieber Staat, ich habe hier ein Wohnungsunternehmen, das ist jetzt eigentlich keine klassische Vermögensverwaltung, keine klassische Vermietung mehr, wie ich sie normalerweise kenne, wo ich eben sage, Privatvermögen und 10%. Ich muss hier halt ins Betriebsvermögen springen und dann kann ich unter bestimmten Voraussetzungen, auf die wir ja gleich sicher mal eingehen, eben sagen, ich habe ein Wohnungsunternehmen und kann eben in diese Steuerbefreiung reinkommen.
Spannend. Das bedeutet, normalerweise sind ja an Dritte vermietete Grundstücke problematisch. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es aber so, dass das dann Betriebsvermögen sein könnte. Du hast es eben gesagt, wichtig ist natürlich erstmal, ne, der Hauptzweck dieser betrieblichen Tätigkeit muss eben in der Vermietung von Wohnungen liegen. Gibt es noch weitere Voraussetzungen?
Einmal ist es wichtig, dass es eben jetzt Betriebsvermögen ist. Ja, also ich brauche es zum Beispiel in einer GmbH, die Wohnung. Ich brauche die zum Beispiel in einer GmbH und Co. KG. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und dann eben Hauptzweck muss in der Vermietung von Wohnungen sein. Bedeutet eigentlich, dass letztendlich der Hauptzweck dieser Tätigkeit, ja, einfach Wohnungsvermietung ist. Und da stelle ich vereinfacht einfach darauf ab, dass ich gucke, was habe ich in meinem Betriebsvermögen insgesamt? Und wenn letztendlich größer 50% der Werte Immobilien sind, die ich zu Wohnzwecken vermiete, dann habe ich eigentlich diesen Hauptzwecktest, den ich mache, vereinfacht formuliert, schon bestanden.
Sehr gut. Man hört ja öfter, es gibt die Voraussetzung, dass man für diesen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dann halt eben auch über 300 Wohnungen mitbringen darf. So sieht es, glaube ich, die Finanzverwaltung, ne, dass man sagt, man vereinfacht sich vielleicht auch die Einordnung ein bisschen, indem man sagt, wenn ihr mehr als 300 Wohnungen habt und die sind mal mindestens 20 Quadratmeter groß und ermöglichen auch wirklich das Leben in dieser Wohnung. Das heißt, es gibt eine Küche und ein Bad, ne, einen Zusatz zu noch einem anderen Zimmer, dann kann man sagen, ich prüfe gar nicht mehr weiter. Ich höre ja an der Stelle auf und sage, ja, das ist dein Wohnungsunternehmen. So sieht's das Finanzamt, richtig?
Genau, das ist richtig, was du hier ansprichst. Einfach diese Frage, was ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, den ich brauche? Und da habe ich jetzt verschiedene Ansatzpunkte. Ja, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, wie lege ich das aus? Und du hast ja völlig richtig angesprochen, die Finanzverwaltung geht eher in so eine quantitative Betrachtung. Sagt in den Erbschaftssteuerrichtlinien in einem relativ kurzen Satz, ich gehe einfach davon aus, wenn du, lieber Steuerpflichtiger, mehr als 300 Wohnungen hast, dass du ein Wohnungsunternehmen hast, weil du einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hast. Ja, und dann gucke ich eben einfach nur noch rein, was sind Wohnungen, wie du es angesprochen hast, mindestens 20 Quadratmeter, Küche, Bad etc. So wie man sich halt nach der normalen Verkehrsanschauung vorstellt, das ist eine Wohnung, muss also irgendwie abschließbar sein, man muss drin schlafen können etc. Ja, und das ist eben der einfache Weg, den die Finanzverwaltung geht.
Allerdings hat ja der BFH in 2017 gesagt, nee, quantitativer Ansatz finde ich Quatsch. Ich schaue mir eher qualitativ dieses Portfolio mal an und frage mich im Grunde, gibt es über die Vermietung der Wohnung hinaus noch Leistungen, die erbracht werden, sogenannte Zusatzleistungen, die dann auch wirklich den Charakter des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs eben prägen.
Richtig, genau. Also der Bundesfinanzhof geht mehr in die Richtung, den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in Richtung einer Gewerblichkeit auszulegen. Also sagt quasi, naja, nur weil du 300 Wohnungen hast, lieber Steuerpflichtiger, oder 30 oder 3000 Wohnungen, das ist mir eigentlich im ersten Schritt egal. Ja, ich stelle darauf ab, ist das, was du dort machst, quasi nah an der Gewerblichkeit oder ist das eigentlich Gewerblichkeit? Weil per se ist es so, nach der ständigen Rechtsprechung der BFH immer gesagt, wenn du einen großen Wohnungsbestand hast, den du vermietest, ist das trotzdem per se immer noch Vermögensverwaltung. Du bist immer noch vermögensverwaltend tätig. Du bist nicht, weil du 3000 Wohnungen hast, auf einmal gewerblich. Und das macht dann letztendlich auch hier und geht in diese Richtung, naja, lieber Steuerpflichtige, sag mir doch, das, was du hier machst, muss gewerblichen Charakter haben. Und das wird es in der Regel nur, indem ich diesen Bereich der Vermögensverwaltung verlasse und jetzt eben einfach dahin gehe, dass ich durch Sonderleistungen gewerblich werde.
Ja, spannend. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, ne? Dass man nicht einfach nur die Zahl der Wohnungen im Portfolio anschaut, sondern wirklich guckt, gibt es diese Zusatzleistungen? Das ist ja letztendlich, um das mal so beispielhaft zu sagen, Conciergeleistungen, Wäsche waschen. Wir haben genau Reinigungen, Instandhaltung der Räume auch, eine Bewachung, also über einen Sicherheitsdienst. Das sind so beispielhaft mal Zusatzleistungen, die da erbracht werden können, um dann eben auch als Wohnungsunternehmen qualifiziert zu werden von der Rechtsprechung.
Zimmerservice, Frühstücksangebot noch genannt. Also man sieht halt, der BFH geht in die Richtung, und das sagt man eigentlich auch, statt Sonderleistung, es wird fast schon so gesagt, hotelähnlich. Also eigentlich, du gehst in so eine Richtung, dass man eigentlich schon sagt, das ist eigentlich keine klassische Vermietung, wie man sie so selber privat kennt. Wenn man mal in einer Mietwohnung gelebt hat, sagt man ja auch, ja okay, ich lebe hier und ich habe eigentlich meine Ruhe. Und mein Vermieter, was macht der sonst? Der macht noch die Verwaltung. Der macht meine Nebenkostenabrechnung, Punkt. Ja, und diesen Bereich muss ich halt verlassen. Und ich muss letztendlich über diese Sonderleistung ja eigentlich aus der klassischen Vermietung rausgehen. Ja. Und um quasi zu unserem Fall zurückzukommen, das ist natürlich dann immer, wenn ich schon ein Portfolio habe, insbesondere in der Größenordnung von 150 Wohnungen, mehrere Mehrfamilienhäuser und so weiter, natürlich super schwer auf einmal jetzt die Mietverträge zu ändern, diese Leistung anzubieten. Die Mieter müssen dazu bereit sein, die müssten sie auch zahlen. Das ist einfach in einem vorhandenen Portfolio super schwer. Und deswegen steht er halt einfach so in so einer Mittelposition, er hat 150 Wohnungen, reicht nicht für die 300, aber kann eigentlich auch nicht diese Sonderleistung machen, ja, weil es halt da faktisch in der Regel nicht möglich ist.
Genau, er ist letztendlich in einer Sandwich-Position, ne? Er muss irgendwas machen, ja, er muss entweder den qualitativen oder den quantitativen Ansatz erfüllen. Jetzt vielleicht nochmal die Frage, wie würde es denn jetzt eigentlich laufen, wenn man jetzt sagt, er geht hin und sagt, ich kaufe jetzt 301 Wohnung, also er stockt sein Portfolio auf. Das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, wie er jetzt ins Wohnungsunternehmen reinkommen könnte. Was würde passieren, wenn er jetzt diese Gestaltung sozusagen so verwirklicht?
Da haben wir jetzt aktuell halt gerade die Besonderheit, dass, du hattest ja angesprochen, 2017 gab es diese Entscheidung vom Bundesfinanzhof, ja. Und seitdem gibt es eigentlich diesen Streit, wobei der eigentlich aktuell auf Pause gestellt ist, weil die Finanzverwaltung dann gesagt hat, 2017, 2018, ja, das ist schön, wir wenden das nicht an, sogenannter Nicht-Anwendungserlass. Und deswegen gab es bisher eben die Möglichkeit immer zu sagen, naja, ich gehe halt über diesen quantitativen Ansatz und der qualitative ist mir eigentlich egal, was die Rechtsprechung sagt. Und jetzt haben wir halt das Thema für unseren Mandanten, der eigentlich sagt, naja, dann gehe ich halt auf 300. Dass jetzt vor kurzem wieder ein neues Urteil einfach gekommen ist, noch nicht vom BFH, aber eben vom Finanzgericht Münster, das quasi nochmal genau das bestätigt hat, was letztendlich der BFH 2017 entschieden hat. Insofern auch nicht verwunderlich, weil sich die Finanzgerichte natürlich an der höchstrichterlichen Rechtsprechung orientieren. Und da war es eben auch so ein Fall, ähnlich, ja, deutlich unter 300 Wohnungen gehabt, wo letztendlich einer vermietet hat und gesagt hat, ich erbringe diese Sonderleistung, hey, ich bin doch ein Wohnungsunternehmen. Ja, und wo natürlich das FG Münster dann auch entscheidet, ja, das bist du. Aber letztendlich die Finanzverwaltung sagt, nee, bist du nicht, weil wir letztendlich diesen quantitativen Ansatz fahren.
Okay, sehr gut. Ich glaube, gegen das Urteil wurde ja dann auch Revision eingelegt. Das bedeutet, der BFH wird nochmal Gelegenheit bekommen, sich zu diesem qualitativen versus quantitativen Ansatz zu äußern. Ja. Das alte Urteil ist natürlich jetzt noch nicht so arg lange her. Jetzt nach der Revision wird man wahrscheinlich in 2 Jahren ungefähr, vielleicht auch 3, eine Entscheidung bekommen. Und gerade aufgrund dieser zeitlichen Nähe wird man davon ausgehen müssen und können, dass der BFH am qualitativen Ansatz festhält.
Absolut.
Und dann wäre natürlich immer die Frage, gibt es da nochmal einen Nichtanwendungserlass? Ist, glaube ich, eher ungewöhnlich jetzt, ne, in der Historie, dass Finanzverwaltung zweimal sagt, nee, Urteil wende ich über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht an.
Genau, wäre sehr unwahrscheinlich. Also insofern muss man da abwarten, was da passiert, ob da nochmal in die Richtung was kommt. Und letztendlich zeigt das eigentlich, naja, es gibt schon ein paar Möglichkeiten, aber irgendwie die Zeit drängt. Also wenn man letztendlich die Ambition hat, jetzt in dem Fall unser Mandant eben auf die 300 zu kommen, ist halt echt die Frage, kriegt man das überhaupt noch hin? Ja, aktuell ist es noch so, dass man über 300 sozusagen über den quantitativen Ansatz ein Wohnungsunternehmen haben kann. Es ist aber schon fraglich, in einigen Bundesländern bekommt man verbindliche Auskünfte nicht mehr. Also das ist dann natürlich jetzt schon ein heißer Ritt, kurzfristig auf über 300 zu gehen und das letztendlich vielleicht auch ohne eine verbindliche Auskunft zu machen. Andere Alternative hatten wir schon erwähnt, für ihn schwierig, im bestehenden Portfolio diese Sonderleistung zu erbringen. Was könnte man noch machen?
Ja gut, wir haben ja gesagt, er hält ja diese Immobilien jetzt schon sehr lange. Das bedeutet, die Spekulationsfrist ist abgelaufen. Er könnte ertragsteuerfrei dieses Portfolio verkaufen. Und er könnte natürlich sagen, ich schlage jetzt einmal mein gesamtes Portfolio um und kaufe dafür Serviced Apartments, was ja zum Beispiel, ne, diese Anforderungen an Zusatzleistungen in der Regel erfüllen sollte, und übertrage dann mit der Privilegierung nach dem qualitativen Ansatz, den ja der BFH fährt, weil ich die Zusatzleistungen einfach erbringen kann, was ich ja in dem alten Portfolio einfach konzeptionell nicht gekonnt hätte.
Genau, das ist natürlich eigentlich mal ein echt ungewöhnlicher Ansatz, ja, aber könnte natürlich in der Tat funktionieren, weil was macht er hier? Er dreht letztendlich nicht begünstigtes Vermögen, er hat 150 Wohnungen im Privatvermögen, das ist erstmal schädlich. Und durch den Verkauf, ja, dreht er es einmal komplett in Cash, das Ganze komplett steuerfrei. Damit hat er noch nichts gewonnen. Aber jetzt hat er natürlich die Möglichkeit, Teile dieses Geldes oder alles, ja, in ein komplett neues Portfolio zu investieren, was ihm jetzt einfach eine Erbschaftssteuerbefreiung gibt. Also über diese Service Apartments oder auch einfach, ich nenne es mal so, betreutes Luxuswohnen sozusagen. Mhm. Ja, es sind auf einmal ganz andere Immobilien. Man hat auch ein anderes Mieterklientel. Muss man natürlich gucken, ob das passt. Nachteil ist sicher, er müsste einmal komplett für den Neuerwerb Grunderwerbsteuer zahlen. Das müsste man in der Strukturierung halt gegenrechnen. Und wahrscheinlich wird er das auch ähnlich durchsetzen müssen, so wie jetzt eben die Fälle, die beim FG waren, FG Münster oder BFH, weil solange wir das Urteil des BFH noch nicht haben und einfach dieser Nichtanwendungserlass greift, wird es halt auch da schwierig, mit einem Portfolio mit Sonderleistung, zum Beispiel mit 50 oder 60 Wohnungen, die Steuerbefreiung auf Anhieb zu bekommen.
Genau, also eine verbindliche Auskunft, haben wir ja eben schon gesagt, werde ich wahrscheinlich im Moment sowieso nicht bekommen. Und ich würde ja dann tatsächlich mit diesem ungefähr 150 Wohnungen, selbst wenn er das Portfolio einmal flippt, ne, dass das immer noch so in der Größenordnung wäre, würde ich den Schenkungssteuerbescheid, den ich ersehne, eben nicht kriegen, sondern eben einen belastenden mit einer hohen Steuer, gegen den ich dann Einspruch einlegen müsste und auch Aussetzung der Vollziehung und Ruhen des Verfahrens beantragen müsste.
Richtig, genau, da wird es auch ein bisschen ruckeln. Da müsste man letztendlich gegen vorgehen, weil man das im ersten Moment so nicht bekommen würde, aber das könnte durchaus natürlich ein Weg sein, wie er letztendlich jetzt aus dieser Zwickmühle, ja, 150 Wohnungen zwischen beiden Ansätzen irgendwie gefangen rauskommen könnte. Entweder investieren hoch auf über 300 und springen oder einfach einmal drehen mit weniger Wohnungen und dann letztendlich über den gerichtlichen Weg höchstwahrscheinlich dann eben die Befreiung zu erstreiten.
Wobei man natürlich sagen muss, der Ansatz mit den über 300 Wohnungen ist der, mit dem man weniger kämpfen müsste jetzt, ne? Weil es beim Finanzamt einfach durchfliegen würde. Und man ist da gezwungen eigentlich jetzt, ne, wenn man über 300 Wohnungen hat, zu übertragen, weil man halt sagen muss, das wird kippen. Das wird wahrscheinlich eben von dem BFH nochmal auf die qualitative Ebene gehoben und dann dieses Mal nicht zurückgedreht von der Finanzverwaltung. Das ist das, was wir in 2 bis 3 Jahren erwarten.
Das ist wahrscheinlich ziemlich sicher, ja.
Sehr gut. Also dann denke ich, haben wir für den Mandanten hier in dem Fall zumindest 2 schöne mögliche Wege aufgezeigt. Ja, er kann sich dem quantitativen Ansatz unterwerfen oder eben dem qualitativen Ansatz, indem er das Portfolio einmal umdreht. Es gibt auf jeden Fall Wege. Es ist, glaube ich, jetzt einfach nur wichtig, dass man handelt und nicht sagt, ich warte jetzt noch weitere Jahre ab, bis dieses Modell vom BFH dann mit dem quantitativen Ansatz wahrscheinlich gekillt wird.
Absolut.
Herzlichen Dank, Hendrik, für diesen schönen Abriss zum Wohnungsunternehmen und ich freue mich, wenn wir bald wieder im Studio sind.
Ich danke dir, hat wie immer Spaß gemacht.
Ciao.